Guten Morgen, liebe Geschwister. Auch ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen diesen Tag und diesen Gottesdienst mit euch hier gemeinsam erleben darf. Und ich möchte die Worte von Bruder Manfredo Günther aufgreifen und hoffe, dass wir heute Morgen hier nicht nur Statisten sind, die den Platz ausfüllen, sondern dass wir hierher gekommen sind in der Erwartung und in der Hoffnung, und auch mit der Offenheit, dass Gott heute durch sein Wort zu uns redet und dass Gott uns durch sein Wort etwas zu sagen hat. Ich wünsche mir, dass, obwohl ich mich ja darauf vorbereitet habe, doch auch persönlich für mich, aber ich wünsche es letztlich auch jedem Einzelnen von uns. Letzte Woche konnte ich leider nicht am Gottesdienst teilnehmen, denn ich war an Corona erkrankt. Es fing vor anderthalb Wochen etwa an, das bringt die Zeit, denke ich, irgendwie mit sich. Was aber irgendwie auffällig war, war die Tatsache, dass, obwohl ich mit meiner Frau in einem Haushalt lebe, wir gemeinsam unsere Mahlzeiten eingenommen haben, wir miteinander geredet haben, sie nicht krank geworden ist. Ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Warum ist das so? Und wir sind dann irgendwie auf eine Sache, nicht, dass wir das groß untersucht haben, aber eine Sache ist uns bewusst geworden, denn wir unterscheiden uns in einer ganzen Menge Punkten, aber besonders auch in einem, dass meine Frau jeden Abend ein Mikronährstoffkonzentrat zu sich nimmt. Das ist so ein Mix aus Obst, Gemüse, Vitamine, Öle, das mixt sie sich mit Wasser und trinkt das. Ich hatte versucht, damit anzufangen, aber mir schmeckt das überhaupt nicht. Und so habe ich das gelassen, aber es gibt Studien, die besagen, dass dieses Konzentrat, dieses Nährstoffkonzentrat dazu führt, dass dein Immunsystem gestärkt wird, dass du Abwehrkräfte entwickelst, dass du präventiv Dinge zu dir nehmen, dass du vorsorgst und ja, deine Zellen schützt und dergleichen mehr. Nun sage ich, dass es vor Corona schützt? Nein, das sage ich nicht. Aber sage ich, dass meine Abwehrkräfte dadurch gestärkt werden? Und ich muss feststellen, ja, es scheint so zu sein. Es ist eine mögliche Ursache und es gibt eine ganze Reihe Studien, die das eben belegen. Und dieser Gedanke, der ist ja letztendlich nicht neu. Ich glaube, viele von uns haben schon einmal diese Aussage gehört, Vorbeugen ist besser als heilen. Sebastian Kneipp hat diese Aussage einmal getroffen, lebte am Ende des 19. oder er starb am Ende des 19. Jahrhunderts. Und auf diesen Sebastian Kneipp gehen die heute noch angebotenen Kneipp-Kuren zurück. Das sind Anwendungen, die besonders dann verabreicht werden, wenn man weiß, dass der Körper eine Abwehrschwäche hat. Es sind unterschiedliche Wasserbehandlungen, die man da macht, mit einem Ernährungstherapie wird damit betrieben, Bewegung fließt dort mit ein. Und auf diese Art und Weise soll eben die Abwehrstärke des Körpers gefördert werden. Doch das hat sich gezeigt, dass da etwas dran ist, dass es funktioniert. Nun, ihr Lieben, warum sage ich uns das? Ich möchte mit euch einen Bibelabschnitt lesen, der uns zeigt, dass es auch für unseren inneren Menschen, für unsere Seele, geistliche Abwehrkräfte gibt, die wir stärken können. Wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, und im Grunde genommen möchte ich eine kleine Fortsetzung wieder machen, möchte mich anschließen an die Predigten, die ich in der Vergangenheit gehalten habe, und möchte aus dem Hebräerbrief die Verse 1, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3 lesen. Den Vers 1 hatte ich ja in der letzten Predigt als Text gehabt und ich möchte ihn jetzt der Vollständigkeit halben noch einmal mitlesen. Und zwar heißt es hier wie folgt: Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Ausdauer in den Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ich glaube, ihr habt entdeckt, in welchem Sinne hier von der Stärkung unserer geistlichen Abwehrkraft die Rede ist und warum das für uns wichtig ist, warum das für unser Leben von Bedeutung ist. Und ich möchte heute über dieses Thema sprechen: die Stärkung unserer geistlichen Abwehrkraft. Und ich möchte mich hier an den Versen 2 und 3 aus dem Hebräerbrief Kapitel 12 orientieren. Ich möchte darüber sprechen, wie wichtig es für uns ist, auf Jesus zu sehen. Ich möchte darüber sprechen, wie wichtig es ist, an Jesus zu denken. Und der dritte Hauptgedanke, er erschließt sich aus den anderen beiden, nämlich wie wichtig es für uns ist, von Jesus zu lernen. Denn wenn wir an ihn denken, wenn wir über ihn nachdenken, dann werden wir letztlich von ihm lernen. Und das ist wichtig für die Stärkung unserer geistlichen Abwehrkraft. Bei dem ersten Punkt, Sieh auf Jesus, werde ich mich ein wenig länger aufhalten. Die anderen werden dementsprechend dann etwas kürzer sein. Aber hier in Vers 2 beginnt der Schreiber, oder er hat es ja nicht in Versform geschrieben, aber die Einteilung sieht es so vor, dass wir eben mit einem Und beginnen. Das zeigt uns, dass wir uns den Kontext anschauen sollten. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Hebräer 11, ich glaube, den meisten von uns ist das vertraut, sind die Glaubenshelden, die dort aufgeführt werden, die uns als Beispiel dienen, an denen wir uns orientieren können, wo wir gesehen haben, dass es ein Glaube ist, der das Leben der Menschen verändert hat und auch unser Leben verändern kann. Und jetzt beginnt eben Kapitel 12 damit, dass wir uns dadurch motivieren lassen sollten, dass, weil wir so eine Wolke von Zeugen um uns haben, wir eben auch glauben sollten. Wir haben das letzte Mal gemeinsam betrachtet. Und dieser Vers 1, er endet mit der Aufforderung, dass wir mit Ausdauer in dem Kampf laufen sollen, der uns verordnet ist. Und in Vers 2 bekommen wir jetzt einen Hinweis darauf, wie wir das machen sollen, wie wir laufen sollen. Und die Mengeübersetzung, sie spricht an der Stelle, Vers 2, indem wir zu Christus aufschauen. Elberfelder bringt das noch ein wenig treffender zum Ausdruck, sagt, dass wir mit Ausdauer in dem Kampf laufen sollen, der uns verordnet ist, hinschauend auf Jesus. Das heißt, während wir das tun, und ihr Lieben, wir alle stehen in diesem Leben, in diesem, wie die Bibel es nennt, Wettkampf. Wir alle möchten eine Siegeskrone erreichen. Und während wir das tun, während wir laufen, sagt uns hier der Autor dieses Briefes, sollen wir zu Jesus hinschauen, zu ihm aufschauen. Und das Interessante ist, dieses Wort Aufsehen hier im Hebräerbrief taucht im Neuen Testament nur zweimal auf. Und das hat mich überrascht, denn die Bibel spricht ganz oft von Sehen. Aber in diesem Wort steckt eine besondere Bedeutung. Die zweite Erwähnung finden wir in Philipper Kapitel 2, Vers 23. Hier heißt es, ihn also, Paulus schreibt das in Bezug auf Timotheus, ihn also hoffe ich sofort zu senden, wenn ich erfahren habe, wie es um mich steht. Was glaubt ihr, ihr Lieben, welches Wort hat die gleiche Bedeutung wie das Aufsehen aus Hebräer 12, Vers 2? Habt ihr eine Idee? Ah, okay, sorry, das hatte ich jetzt nicht mehr. Das war zu einfach, Dankeschön. Genau, dieses Wort erfahren ist im Griechischen das gleiche wie das Wort aufsehen. Und was Paulus hier ja zum Ausdruck bringt, ist, dass wenn für ihn ersichtlich ist, wie es mit ihm weitergeht, wenn er gesehen hat, was auf ihn zukommt, er war ja gerade im Gefängnis, sobald das für ihn klar ist, wird er Timotheus senden. Und wisst ihr, vor diesem Hintergrund hat dieses Wort Aufsehen auf Jesus eine ganz besondere Bedeutung. Das ist nicht nur einfach nur auf Jesus sehen, sondern das meint mehr. Da steckt wesentlich mehr dahinter. Dieses Wort meint wörtlich etwas aufmerksam prüfen, etwas sorgfältig betrachten. Und das sollen wir mit unserem Blick auf Jesus tun. Das ist nicht nur ein Aufsehen, sondern das ist ein sorgfältiges Betrachten der Person Jesu. Es ist ein aufmerksames Prüfen seiner Person. Darum geht es im Aufsehen auf Jesus. Und wisst ihr, das ist ein Aufsehen, das nicht ohne Wirkung bleibt. Paulus sagt, bis ich erfahren habe, bis ich sehe, bis für mich ersichtlich ist, wie es weitergeht. Das heißt, dieses Erkennen blieb nicht ohne Wirkung für sein persönliches Leben. Und genauso soll dieses Erkennen, dieses Aufsehen auf Jesus nicht ohne erkennbare Wirkung für unser Leben sein. Deswegen ist das wichtig, deswegen sollten und können wir nicht einfach so darüber hinweggehen. Ich möchte versuchen, uns das an einem Beispiel ein wenig deutlicher zu zeigen. Ihr seht hier ein Ruderboot vor euch. Bewegt sich dieses Boot auf die Position des Betrachters zu oder bewegt es sich von dem Betrachter weg? Was meint ihr? Genau. Dieses Boot bewegt sich von dem Betrachter weg. Das heißt, die Richtung, in der es sich bewegt, ist diese. Und da fällt uns auf, diese 8 Ruderer, die da in dem Boot sitzen, die sitzen mit dem Rücken zu der Richtung, in der sie sich bewegen. Wie funktioniert das? Diese Ruderer, die haben in dem Boot einen Steuermann, trägt hier diese Rückennummer 75. Und dieser Steuermann, ihr Lieben, der hat eine ganz besondere Aufgabe. Während die Ruderer mit dem Rücken zum Ziel sitzen, nicht sehen, wann sie das Ziel erreichen, hat der Steuermann das Ziel fest im Blick. Dieser Steuermann hat besondere Aufgaben. Er trägt für die Sicherheit der Mannschaft Sorge. Er ist dafür verantwortlich, dass die Rudermannschaft sicher ins Ziel kommt, nicht mit anderen Wettkampfbooten kollidiert, nicht irgendwie in die Böschung kommt oder sonst dergleichen, sondern dass dieses Ruderboot ins Ziel kommt. Während des Rennens erteilt dieser Steuermann taktische Kommandos. Er fordert zu einem Zwischenspurt auf, dass sie sich stärker anstrengen muss. Er gibt den Takt vor, wenn sie beschleunigen müssen. Wenn er sieht, dass sie in einer guten Position liegen, dann senkt er die Schlagfrequenz, sodass sie Kräfte sparen können, dass die Ruderer ein wenig verschnaufen können. Der Steuermann, er weiß ganz genau, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Und er feuert über die gesamte Distanz seine Rudermannschaft an. Ihr Lieben, ist das nicht ein schönes Bild für Jesus in unserem Leben? Seht mal, der Blick dieser 8 Ruderer ist auf diesen Steuermann gerichtet. Ihn haben sie im Fokus. Das, was er sagt, das setzen sie um. Das machen sie. Er, der Steuermann, Jesus trägt Sorge für unser Leben. Das hat er uns angeboten. Er sagt, all eure Sorgen, die werft auf mich. Jesus, er ist derjenige, der uns Kommandos erteilt in unserem Leben, der uns einmal dazu anspornt, vielleicht mehr Ernst anzuwenden, dass wir mehr Kraftanstrengung aufbringen sollen, dass wir vorwärts gehen sollen. Und ein andermal lässt Jesus es auch zu, dass wir Kräfte sparen, dass wir uns schonen. Er lässt Zeiten auf uns zukommen, wo wir wieder auftanken können. Unser Steuermann Jesus, er weiß ganz genau, wie weit es noch bis zu unserem Ziel ist. Wir kennen nicht die Zukunft. Wir wissen nicht, wie lange wir auf unserer Erde oder auf dieser Erde zu leben haben. Unser Steuermann Jesus, er weiß das. Und er feuert uns über die Distanz unseres Lebens an, dass wir dabei bleiben sollen. Er motiviert uns, er möchte, dass wir das Ziel erreichen. Und das macht dieser Blick auf Jesus. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns diesen Blick auf Jesus haben. Dazu fordert dieser Vers 2 uns auf. Und es geht hier gar nicht um die Leiden, von denen ja in diesem Vers auch die Rede ist. Es geht explizit darum, dass wir auf Jesus schauen, dass wir den Blick auf ihn wenden. Denn wenn wir das tun, werden wir ja zwangsläufig den Blick von anderen Dingen abwenden. Ich bin jemand, der ein Problem damit hat, wenn er Blut entnommen bekommt. Diese Spritze im Arm und dieses Rausziehen von dem Blut, damit kann ich nicht so gut umgehen. Ja? Und immer wieder merke ich, wie mir dabei ganz schlecht wird. Und trotzdem, wisst ihr, ich schaue da hin und gucke da hin und dann immer wieder die Aufforderung des Arztes oder der Krankenschwester, schauen Sie nicht hin, schauen Sie woanders hin. Und ihr Lieben, das ist es, was wir in unserem Leben brauchen. Ja? Lasst uns nicht auf uns fokussiert sein, lasst uns nicht auf unsere Probleme fokussiert sein, lasst uns nicht auf das fokussiert sein, was uns schwach macht, was uns aufhält, sondern lasst uns unseren Blick auf Jesus gerichtet lassen. Und vielleicht bist du jemand, der gerade einfach bei dem Gedanken an die Zukunft nicht so recht weiß, wie es weitergeht. Der bei dem Gedanken an die Zukunft gewisse Sorgen hat. Was macht das mit uns? Wie gehen wir damit um, wenn wir die Tageszeitung aufschlagen? Der Krieg in der Ukraine scheint in den Hintergrund zu treten oder nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt ist der Krieg in Israel, in Gaza mehr im Vordergrund, mit den Konsequenzen. Die ganze Weltgemeinschaft ist in Sorge, in Aufregung. Kann alles zu einem dritten Weltkrieg werden und dergleichen mehr. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unser Land? Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? So, was macht das mit uns? Aber gerade deshalb, ihr Lieben, sollten wir eben unseren Blick auf Jesus richten. Und ich habe da in den letzten 2 Wochen oder vor 2 Wochen eine Erfahrung gemacht, die für mich sehr, sehr eindrücklich war. Ich habe Paul Krämer besuchen können. Er ist ja von meiner Cousine, der Ehemann. Und ich denke, die meisten von uns wissen, dass er schwer an Krebs erkrankt ist, dass die Ärzte für ihn im Grunde genommen nichts mehr machen können. Und er hat stark abgebaut, hat innerhalb eines Jahres, ich glaube, etwas über 20 Kilo abgenommen. Und wisst ihr, in seiner Erscheinung ist Paul irgendwie ein Schatten seiner selbst. Man erkennt ihn, wenn man ihn eben kannte, irgendwie kaum wieder. Aber wisst ihr, was mich schwer beeindruckt hat, ist, dass dieser liebe Bruder seinen Blick nicht auf seine Krankheit gerichtet hat. Sein Blick, und ich hab das so bewusst wahrgenommen, sein Blick ist auf Jesus gerichtet. Da in unseren Gesprächen, wisst ihr, wir waren zusammen gewesen, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, ja, wir haben auch zusammen gebetet, wir haben zusammen gelesen. Aber in seinem Gemüt ist kein bisschen Schwermut, in seinem Gemüt ist nicht irgendwie Mutlosigkeit oder dass er niedergeschlagen ist, dass da irgendwie Enttäuschung wäre. Ich weiß nicht, ob das eine Momentaufnahme ist, aber das, was er erzählte, wie er mit dieser Krankheit umgeht, lässt mich einfach erahnen, dass dieser Bruder gelernt hat, seinen Blick auf Jesus zu richten. Und er sagt, ja, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Er hat sein Unternehmen jetzt abgemeldet, er hat das Empfinden, dass er in seinem Beruf so Stand heute nicht wird weiter arbeiten können. Aber das macht ihn nicht mutlos. Er hat seinen Blick auf Jesus gerichtet. Und das ist etwas, was mich wirklich bewegt. Er hatte an einer Stelle eine Aussage getroffen, die in dem Sinne wiedergab, dass seine Leiden, seine Schmerzen ihn daran erinnern, was Jesus gelitten haben muss, was es für Jesus bedeutet haben muss. Was für eine Perspektive, was für ein Segen, den Gott diesem Menschen gibt. Und wisst ihr, dieses Aufsehen auf Jesus, das muss für unser Leben wirklich etwas ganz Praktisches sein. Das darf nicht einfach nur Theorie sein. Und das kann eben sein, dass wir uns zum Herrn hinwenden und sagen, Herr, mein Leben erfordert gerade ganz viel Kraft. In meinem Leben ist gerade ganz viel Kampf. In meinem Leben weiß ich gerade wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Ich sehe noch nicht einmal den nächsten Schritt. Und vielleicht bist du so weit, dass du sagst, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr tragen. Ich fühle mich am Ende meiner Kräfte. Lass deinen Blick auf Jesus gerichtet sein. Frage ihn, Herr, was würdest du in meiner Situation tun? Was würdest du an meiner Stelle machen? Herr, zeig es mir. Weißt du, Gott kann dir das aus dem Wort zeigen. Gott kann dir das durch die Bibel zeigen. Und auch wenn du deine Lebenssituation vielleicht nicht eins zu eins dort wieder abgebildet findest, aber du kannst Prinzipien ableiten, die du auf dein Leben anwenden kannst. Wir werden gleich noch ein wenig genauer darauf eingehen. Und weißt du was? Unser Blick auf Jesus kann uns eben auch dazu führen, dass wir an unserer Lebenshaltung, an unserer Art, den Glauben zu leben, etwas ändern. Ich habe da kürzlich mit meiner Mama telefoniert und wir sprachen über ein und das andere und über Probleme, die sich uns im Leben stellen, über Schwierigkeiten, die man im Leben hat. Und dann sagte sie so in einem Satz, weißt du, früher haben wir irgendwie öfter gefastet und gebetet. Und irgendwie blieb das bei mir hängen. Und wisst ihr, wenn ich meinen Blick auf Jesus richte, dann kann ich nicht anders, als genau das zu erkennen. Und vielleicht ist das eine Feststellung, die wir im Leben machen. Vielleicht sind unsere Sorgen, unsere Probleme wirklich ein Anliegen, das wir wieder einmal mit Fasten und Beten zum Herrn bringen sollten. Denn wir erkennen in der Schrift, dass ein Segen darin ruht, dass eine Kraft darin liegt und dass es eine Möglichkeit ist, die der Herr uns gegeben hat, die er uns einräumt. Und wisst ihr, für mich war das etwas Normales, wenn ich als Kind, als Jugendlicher zur Oma kam, sie zum Essen gerufen habe und sie sagte zu mir, Kind, heute faste ich. Ich esse heute nicht mit euch. Und das war für uns in Ordnung gewesen. Es war normal gewesen. Aber mir persönlich scheint es, dass ich das für mein Leben verlernt habe. Doch, ich tue das. Aber ich glaube, dass wir Dinge herschenken, dass wir Kraft herschenken und nicht das nutzen, was wir nutzen könnten. Aber diese Sicht kann uns einen Blick auf Jesus geben. Das kann uns einen Blick auf sein Leben wirklich offenbaren. Jesus, lasst uns weitergehen in unserem Text. Jesus, er ist der Wegbereiter. In der Luther-Übersetzung, die ich hier habe, heißt es, er ist der Urheber und der Vollender des Glaubens. Einer anderen Bibelübersetzung ist hier die Rede davon, dass Jesus eben der Wegbereiter des Glaubens ist. Und wenn wir uns jetzt vor Augen halten, dass schon der Blick auf die Glaubenshelden für uns ein solcher Segen ist, für uns eine solche Stärkung ist und so motiviert, ihr Lieben, wie viel mehr sollte es dann der Blick auf Jesus sein, der eben der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Er ist ja derjenige, der in uns den Glauben gewirkt hat, durch den Heiligen Geist. Er ist es, der diesen Glauben an Christus überhaupt möglich gemacht hat. Paulus schreibt in die Philipper, dass er guter Zuversicht ist, dass der in den Philippern das gute Werk angefangen hat, es eben auch vollenden wird, weil er Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und Jesus, er ist diesen Weg des Glaubens als Mensch zuerst gegangen, von Anfang bis Ende. Er hat uns das vorgelebt. Und Jesus, er ist am Ziel angekommen. Und wenn ich jetzt sage, Jesus ist ihn zuerst gegangen, dann meine ich das aus einer neutestamentlichen Perspektive. Wir wissen um einen Abraham, der sich durch seinen Glauben ausgezeichnet hat, einen Mose und all die anderen, die sich durch den Glauben ausgezeichnet haben. Aber neutestamentlich gesehen ist Jesus für uns ein Vorbild darin geworden, wie dieser Weg des Glaubens aussieht und wie uns dieser Weg des Glaubens wirklich bis zum Ziel tragen kann. Und deswegen heißt es auch in der Schrift, dass er denen helfen kann, die diesen Weg noch vor sich haben. Ihr Lieben, ich glaube, wir kennen diese schönen Bibelstellen, die wir ebenfalls im Hebräerbrief haben. Einmal in Hebräer 2, die Verse 16 bis 18. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams. Damit sind wir als Kinder Gottes gemeint. Er nimmt sich der Nachkommenschaft Abrahams an. Daher musste er an allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig wurde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Deswegen ist der Blick auf Jesus so wichtig. Und eine zweite Bibelstelle im Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und dieser letzte Teil von Vers 16, ihr Lieben, das ist nichts anderes, als den Blick auf Jesus zu richten. Das ist nichts anderes, als zu ihm hinzuschauen, zu ihm aufzuschauen. Und ich glaube, uns allen ist dieses Bild auch vertraut, dass Kinder ganz häufig durch Nachahmung lernen. Dass Kinder sich bei ihren Eltern, bei ihren Müttern und Vätern abschauen, wie sie Dinge tun und sie dann genauso versuchen nachzuahmen. Und manchmal fordern wir sie dazu auf. Ja? Du bist auf einer Wanderung, da kommt eine Passage, wo du vielleicht über einen Bach steigen musst und da vielleicht einen Holzstamm hast oder einen Stein hast, über den du gehen kannst. Und dann forderst du dein Kind auf und sagst, pass genau auf, wie Mama das macht, pass genau auf, wie Papa das macht und mach es dann genauso. Und ihr Lieben, darum geht es, dass wir zu ihm aufschauen, dass wir Hilfe von ihm erwarten, dass wir es so tun, wie er es uns sagt, dass wir eben unseren Blick auf ihn gerichtet haben. Denn Jesus, er hat uns den Weg bereitet. Wie begegnete Jesus den Versuchungen, die er hatte? Immer wieder mit der Aussage, es steht geschrieben. Und ihr Lieben, so sollten wir das auch tun. So sollten wir unseren Versuchungen begegnen, zu ihm aufschauen und Nachahmer werden. Was sehen wir, wenn wir zu ihm aufschauen? Wir sehen, dass Jesus das Kreuz auf sich nahm. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete. Diese Tragweite, ihr Lieben, dass er das Kreuz erduldet hat, für mich ist die irgendwie nur schwer zu fassen. Dass er es erduldet hat, gehorsam blieb bis zum Tod am Kreuz. Aber diese Aussage, er erduldete das Kreuz, legt die Betonung nicht auf das Kreuz, nicht auf den Tod am Kreuz, sondern vielmehr auf den Weg der Leiden dorthin. Jesus erduldete den Weg bis zum Kreuz. Und das ist es, worauf uns der Autor des Hebräerbriefes hier aufmerksam machen will. Jesus hat trotz allen Widerstands, trotz aller Schmerzen, hat er keinen Rückzieher gemacht. Er blieb dabei. Jesus blieb standhaft. Er hat alles ertragen. Er hat alles erduldet. Nichts konnte ihn abschrecken. Nichts konnte ihn von seinem Plan abbringen. Er hat das Kreuz auf sich genommen. Und ihr Lieben, vor diesem Hintergrund bekommt diese Textstelle in Lukas Kapitel 9, Vers 23, doch irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Oder es hilft uns doch, diese Stelle viel besser zu verstehen, wenn es hier heißt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Wisst ihr, Jesus erduldete. Und Jesus sagt uns hier, dass auch wir gefordert sind, täglich, jeden Tag unseres Lebens, dieses Kreuz auf uns zu nehmen. Dass wir jeden Tag bereit sein sollen, mitzutragen. Dass wir so wie Jesus jeden Tag bereit sein sollen, mitzudulden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zu ihm aufschauen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von ihm unserem Vorbild lernen. Und dabei fällt uns auf, dass eben dieser Vers hier auch hinzufügt, er achtete auch nicht auf die Schande, die mit diesem Tod am Kreuz verbunden war. Denn die Kreuzigung war in der römischen Welt eine der verabscheuungswürdigsten Todesarten. Ein römischer Staatsbürger, er war automatisch davor geschützt, den Tod durch Kreuzigung zu erfahren, weil diese Todesart den Barbaren, den niederen Menschen vorbehalten war. Es war eine Schande, auf diese Art und Weise zu sterben. Und Jesus, er achtete diese Schande nicht. Den Tod am Kreuz zu finden, hat Jesus nicht zurückgehalten, genau diesen Weg zu gehen. Er trug sein Kreuz. Er hat diese Last wegen unserer Sünde auf sich genommen. Und wisst ihr, ich habe mir an dieser Stelle eine Frage gestellt. Wenn Jesus diese Schande nicht achtete, wie geht es mir eigentlich in meinem Leben? Schäme ich mich wegen des Evangeliums? Schäme ich mich manchmal, Christus zu bekennen? Schäme ich mich manchmal, Stellung zu beziehen? Schämen wir uns manchmal für Jesus? Jesus ließ sich nicht zurückhalten. Diese Schande, die es für ihn mit sich brachte, Jesus erduldete und ertrug das alles. Er blieb dabei. Er ließ sich von dem Weg, den er gegangen ist, nicht abbringen. Und wir fragen uns, Jesus, wie war das möglich? Wie hast du das gemacht? Und die Antwort finden wir hier in diesem Textabschnitt in Vers 2. Jesus, er hatte ein Ziel vor Augen. Jesus hatte nicht irgendein Ziel vor Augen. Jesus, er hatte das Ziel vor Augen. Und deswegen konnte er erdulden, deswegen konnte er es tragen, um der Freude willen, die vor ihm lag. Jesus hatte dieses Ziel fest im Blick. Wenn alles überstanden ist, zur Rechten des Vaters sitzen zu dürfen. Und ihr Lieben, in meiner Vorbereitung habe ich mich gefragt, wie oft denke ich wirklich über den Himmel nach? Wie oft habe ich dieses Ziel, den Himmel, wirklich vor Augen? Und wenn ich das tue, was bin ich bereit, für den Himmel in Kauf zu nehmen? Was bin ich bereit, für den Himmel zu opfern? Verstehen wir diesen Gedanken? Ihr Lieben, wir sind bereit, für 3% Zinsen ein Jahr lang auf unser Geld zu verzichten, weil wir die Erwartung haben, dass wir danach mehr haben als vorher. Wir sind bereit dazu, für eine gute Abi-Note auf unsere Freizeit oder auf einen Teil unserer Freizeit zu verzichten. Und wir strengen uns an, wir lernen, wir versuchen, Inhalte zu begreifen, damit wir eine gute Note erreichen, damit wir gute Voraussetzungen für die Zukunft haben. Wir sind bereit, dafür Verzicht zu üben. Wir sind bereit, ein paar Jahre auf Urlaubsreisen zu verzichten, um uns den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Und da gibt es so viele andere Dinge, für die wir bereit sind. Aber die Frage, die mich bewegt hat, ist die, was bin ich bereit, für den Himmel aufzugeben? Was bin ich bereit, herzugeben? Was bin ich bereit, auszuhalten, wenn es um den Himmel geht? Und wisst ihr, das wird uns sehr viel einfacher fallen, wenn wir eine Vorstellung oder wenn wir immer wieder an den Himmel denken, wenn wir über das nachdenken, was der Herr uns verheißen hat, was auf uns wartet. Und dass wir dem Herrn dafür danken, dass wir ihn darum bitten, dass er diese Sehnsucht nach dem Himmel in uns immer größer machen würde. Wisst ihr, dass unsere Sehnsucht nicht wäre, auf dieser Erde zu bleiben. Jeder Mensch lebt gern, oder ich glaube, die meisten Menschen, sie leben gern. Aber ihr Lieben, in unserem Leben sollte eine Sehnsucht nach dem Himmel sichtbar werden. Und ich glaube, je älter wir werden, umso größer sollte diese Sehnsucht spürbar sein, dass wir eben eher in den Himmel wollen, als auf dieser Erde zu bleiben. Dieses Ziel hatte Jesus vor Augen, zur Rechten des Vaters zu sein, und es half ihm zu tragen. Ihr Lieben, lasst uns aufsehen auf Jesus. Lasst uns aber nicht nur aufsehen auf Jesus, sondern lasst uns auch an Jesus denken. Und in einer anderen Übersetzung kommt es etwas klarer zum Ausdruck, dass der Autor hier eine Schlussfolgerung meint. Oder letztendlich einen Schluss zieht, dass wir eben nicht nur auf Jesus schauen sollen, sondern dass wir auch über Jesus nachdenken sollen. Denkt doch an ihn in eurem Leben. Was bedeutet es für uns, sein Leben zu sehen? Was bedeutet es für uns, sein Leben zu studieren? Was hat sein Leben mit uns zu tun? Denkt darüber nach. In einem Kommentar habe ich gelesen, Das Denken an Jesus beschreibt nicht eine einzelne Handlung. Es ist nicht so gemeint, dass wir jetzt einmal über Jesus nachdenken und dann das Ganze, wenn wir heute Verordnungen feiern, ein halbes Jahr nicht mehr tun. Sondern es geht eben nicht um eine einzelne Handlung, sondern es geht um eine Glaubenshandlung. Wir sollten immer wieder verinnerlichen, wer Jesus war. Das sollten wir immer wieder tun. Denkt doch an den, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Jesus, er wurde regelrecht angefeindet. Und wir lesen im Wort, dass es die Seinen waren, sein Volk waren, die ihn abgelehnt haben, die ihn verachtet haben. Man glaubte ihm nicht, man unterstellte ihm falsche Motive, man lachte ihm aus. Jesus, er wurde zur Zielscheibe für die Menschen. Man wollte ihn umbringen, man wollte ihn töten. Und ging das alles spurlos an Jesus vorüber? Machte ihm das gar nichts aus? Doch, ihr Lieben, es machte ihm sehr wohl was aus. Lukas 19, Jesus kommt hier nach Jerusalem. Und es heißt dann Vers 41, und als er nahe herankam, sah er die Stadt und er weinte über sie und sprach, wenn doch auch du, gerade du, wenigstens an diesem deinen Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Wisst ihr was, diese Ablehnung, diese Haltung des Volkes, das ging nicht spurlos an Jesus vorüber. Das machte etwas mit ihm. Und Jesus weinte über diese Menschen. Sie taten ihm leid. Und ihr Lieben, vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir nicht nur auf Jesus schauen, sondern dass wir an ihn denken, dass wir von ihm lernen im Umgang mit unseren Mitmenschen. Da ist eine zweite Bibelstelle in Matthäus 26 und hier Kapitel 39, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und betet, Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ihr Lieben, machte dieser Weg etwas mit Jesus? Machte dieses Verfolgen seines Lebens und dieses Kreuzigen wollen, machte das etwas mit Jesus? Doch, dieses Wort zeigt es uns. Ist es möglich, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus, er ertrug das alles geduldig. Und interessant ist, dass wir eben in Vers 3 das gleiche Wort, wie wir es in Vers 2 finden, dass es hier wiederholt wird. Er erduldete das alles. Und ich glaube, er möchte damit zum Ausdruck bringen, dass es wichtig ist, dass es wichtig für unser Leben ist, ihr Lieben, dass wir erdulden. Wenn es schwere Zeiten gibt, wenn wir durch Leiden gehen, dass wir bereit sind zu dulden. Jesus erduldete den Widerstand derer, für die er eigentlich gekommen ist. Und ich habe mich gefragt, wie reagiere ich auf den Widerstand der Menschen? Wie reagiere ich auf Menschen, die das Evangelium ablehnen, denen ich etwas von Christus sagen will und die mich ablehnen, die mich vielleicht dafür verurteilen, die mich vielleicht auslachen, die mich vielleicht für einen Spinner halten? Wie reagiere ich darauf? Ihr Lieben, Jesus, er weinte über diese Menschen, er betete für diese Menschen. Und lassen wir uns vielleicht zu schnell davon abbringen, geben wir Menschen vielleicht zu schnell auf, wenn sie uns ablehnen. Jesus erduldete das alles. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir darüber nachdenken. Was befähigte Jesus, das alles geduldig zu tragen? Wir wissen ja, Jesus ersetzte seine übernatürliche Kraft, zu der er Zugang hatte, die setzte er nicht für sich persönlich ein. Was befähigte ihn zu tragen? Es war der Glaube an Gott, den Vater. Es war der Glaube und das Vertrauen darin, dass er eben wusste, dass er in dem Willen des Vaters lebte. Sein Glaube daran, eben die Freude zur Rechten des Vaters erleben zu dürfen. Das war es, was ihn motivierte. Und das ist etwas, wovon auch wir lernen können. Und wisst ihr, Jesus, er fordert uns selbst dazu auf, dass wir uns in Erinnerung rufen sollen, was er für uns getan hat. Und mir fehlt jetzt ein wenig die Zeit, das ausführlicher zu tun. Aber ihr Lieben, indem wir uns heute die Füße waschen, daran denken, was Jesus für uns getan hat, was er uns dadurch zum Ausdruck bringen wollte. Wir werden später davon hören, indem wir an dem Abendmahl teilnehmen, von dem Brot essen. Was bedeutete das für Jesus? Und Jesus fordert uns dazu auf, denkt daran, was ich für euch getan habe. Wenn ihr von diesem Kelch trinkt, denkt daran, dass ich mein Blut für euch vergossen habe. Und was bedeutet das für unser Leben? Ihr Lieben, zu Jesus aufzuschauen und an ihn zu denken, das bedeutet letztlich für uns, dass wir von ihm lernen. Von Jesus zu lernen bedeutet, dass wir unsere geistliche Abwehrkraft stärken. Denn ich glaube, es ist uns aufgefallen, warum sollen wir aufsehen? Warum sollen wir an ihn denken? Vers 3, die letzten Worte. Damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und nicht ermattet. Damit ihr nicht müde werdet. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist hier, damit ihr in eurer Seele nicht krank werdet. Und die Ausdrucksweise ist hier so, dass es um Vorbeugung geht. Wir sollen nicht müde werden und wir sollen nicht erkranken. Was bedeutet es, müde zu sein? Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Zustand. Wenn wir abends in einem warmen Bett liegen, uns zudecken konnten und müde sind, dann ist das wunderschön, wenn wir gesund sind und schlafen können. Aber wenn wir im Auto unterwegs sind, auf der Autobahn und müde werden, dann ist das lebensgefährlich. Wenn ein Soldat, der auf der Wache schieben muss, müde wird, dann ist das lebensgefährlich für ihn und für seine Kameraden. Und für unser geistliches Leben, ihr Lieben, ist Müdigkeit lebensgefährlich für das geistliche Leben. Wenn wir nicht mehr so wahrnehmungsfähig sind, wenn wir Gefahren nicht mehr genau erkennen, wenn wir nicht mehr auf Empfang sind. Und deswegen sollen wir vorbeugen der Müdigkeit, indem wir aufsehen auf Jesus und indem wir an ihn denken. Und das nächste, damit wir nicht den Mut verlieren. Ihr Lieben, wisst ihr, was die Lieblingswaffe des Teufels ist? Entmutigung. Der Teufel hat sich ein Ziel gesetzt. Er möchte Kinder Gottes mutlos machen. Und Jesus sagt, denkt an mich. Schaut auf mich, damit ihr eben nicht mutlos werdet, damit der Teufel keinen Erfolg mit euch hat. Und der Erfolg dieser besseren Abwehrkraft, dieser Vorbeugung, die wir erreichen können, der Erfolg, ihr Lieben, stellt sich dann ein, wenn wir aktiv werden. Ich kann ganz viele Bücher über das Laufen lernen, wie ich ein guter Läufer werde, wie ich meine Ausdauer entwickeln kann. Wenn ich nicht irgendwann losgehe, dann hilft mir diese ganze Theorie nicht. Und genauso geht es auch hier im Geistlichen darum, dass wir es verinnerlichen müssen, dass das für uns eine Lebenshaltung wird, zu Christus aufzuschauen und an ihn zu denken, von ihm zu lernen. Und dazu gehört auch, ihr Lieben, dass wir uns von Christus, entschuldigt, ich hänge hinterher, geistliche Abwehrkraft stärken, aber dazu gehört eben auch, dass wir uns von Jesus korrigieren lassen, indem wir zu ihm aufschauen. Ich glaube, viele von uns werden dieses Gebäude im Hintergrund kennen. Das ist der Big Ben in London. Und wisst ihr, früher, wenn Menschen als Taschenuhren in Mode waren, wenn hauptsächlich die Männer haben diese Taschenuhren getragen und wenn sie auf diesen Turm zugegangen sind und diese große Uhr gesehen haben, dann haben sie aus ihrer Tasche die Taschenuhr rausgeholt und haben geguckt, ob die Uhrzeit mit der Uhrzeit auf dem Big Ben übereinstimmt. Und wenn da eine Abweichung von 2-3 Minuten war, da ist keiner auf die Idee gekommen zu sagen, dass die Uhr am Turm nachgestellt werden müsste, sondern man hat die Rosette gezogen und man hat die Uhr nachgestellt. Man hat sich orientiert an diesem Glockenturm, an der Uhrzeit dort. Und ihr Lieben, in diesem Sinne sollen wir uns in unserem Leben von Christus korrigieren lassen. Unser Blick auf Jesus kann unser Leben korrigieren. Dazu sollen wir bereit sein. Und das ist mein letzter Punkt. Aufgeben, ihr Lieben, ist keine Option. Wenn wir von Jesus lernen, ist genau das Realität in unserem Leben. Wenn wir an ihn denken, wird Aufgeben für uns nie eine Option sein. Und ich möchte uns vor diesem Hintergrund wirklich noch einmal an dieses Wort erinnern, das wir in Hebräer 4, 15 und 16 haben. Dass wir Zugang haben zu Jesus Christus, zu dieser Quelle der Kraft. Dann, wenn wir Hilfe nötig haben werden, wir brauchen nicht aufgeben, wir können dabei bleiben. Gottes Wort, es hält die Mittel bereit, um unsere geistliche Abwehrkräfte zu stärken. Und ich hoffe, dass wir das aus diesem Wort erkennen, ihr Lieben, und dass wir mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns an ihn denken, damit wir nicht müde werden und den Mut nicht verlieren. Gott segne uns im Nachdenken an sein Wort. Amen.